Wir beten.
Herr, ich sehe dich nicht, aber ich weiß, dass du mich besser, tiefer siehst, als ich mich selbst. Herr, ich höre dich nicht, aber die Worte deiner Schrift zeigen mir Weg, Wahrheit und Leben, Herr. Ich liebe dich sehr, auch wenn ich weiß, dass meine Liebe von dir kommt. Amen. Amen. Wir sind bei 1. Samuel 16 und wir sehen immer wieder, wie dieser alte Knabe Samuel an der Arbeit geht. Er war längst in Ruhestand, aber er geht immer wieder an der Arbeit und das ist ein gutes Beispiel für uns, die Ältere unter uns und die, die Ältere werden. David wird zum König gesalbt. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl, geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Sauls wird erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm ein junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer einladen, da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbest, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihn der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzte sich die Ältesten der Stadt und gingen ihn entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach, ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heilige euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, für wahr, da steht für dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Shammah, er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste, sie erhütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, send hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er herkommt. Da sandte er ihn und ließ ihn holen, der war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber macht sich auf und ging nach Hause, nach Ramah. Saul ist verworfen. Er ist verworfen, weil er der Bann nicht gelegt hat auf die Feinde Israels, sondern der König der Feinde am Leben ließ und das Beste von die Tiere am Leben ließ für sein Volk und für sich. Er denkt menschlich und nicht in Gehorsam zu Gott. Der zweite Tafel. Das ist das Problem mit Saul. Saul hat auch gewartet eine ganze Woche, 7 Tage auf Samuel, um dass Samuel ein Opfer macht vor dem Kampf mit den Philister. Und was passiert? Seine Leute fingen an wegzulaufen, seine Soldaten, und Samuel erschien nicht. So er machte das Opfer selbst, das bedeutet, setz sich an Gottes Stelle als Priester, Priesterkönig. David hat das mit Recht später getan, als er die Schaubroten aß, das ist der Weg zu Jesus. Aber Samuel hörte die Tiere-Klänge im Hintergrund, die Blöcken im Hintergrund. Was höre ich? Ein lustiger Teil in der Bibel. Saul wird verworfen. Verworfen eigentlich ist Saul eine sehr menschliche Gestalt. Einer meiner lieblingsten Komponisten, sicher mein lieblingster modernen Komponist, Carl Nielsen, hat in einer Oper geschrieben, David und Saul. Und er unterstützt eher Saul, weil er kein Christ ist, sondern menschlich denkt. Saul denkt menschlich, wie die Theologie in unserer Zeit, sehr menschlich. Der zweite Tafel, die Beziehung in mitmenschlichen Bereich, aber nicht in Gehorsam zum Herrn. Woher kommt Mitmenschlichkeit? Das kann nicht genug wiederholt werden. Aus der ersten Tafel, aus uns Vertiefung in Gottes Wort, in Gebet, in Gehorsam unter ihn. Die erste Tafel Mose. Und je tiefer wir uns in Gottes Liebe, in Christi Liebe gründen, je mehr Kraft wir haben in der zweiten Tafel, im mitmenschlichen Bereich, weil es gibt wenige Menschen, die wir von Natur lieben. Nächstenliebe, sagt Augustin, ist Mission, ist auch Diakonie, aber zuerst Mission, Gottes Liebe weiterzugeben. Und Sie können sehr deutlich hören, sofort eine richtige Predigt und eine falsche Predigt. Eine falsche Predigt stellt die zweite Tafel Mose, wie Saul, das mitmenschliche Bereich in Mittelpunkt. Das ist Humanismus, das ist weder jüdisch noch christlicher Glaube. Eine richtige Predigt stellt Jesus Christus und lasst ihn aufleuchten, als der, der über uns steht. Als der, der uns vergibt, auf den, auf wen wir total abhängig sind, auf seine Gnade. Und dann aus das, der Weg zu das Mitmenschliche. Das ist biblisches Denken. Diese zwei Tafel ist eine der zentralen Themen der gesamten Bibel, auch der Bergpredigt von Jesus und so weiter. Und der Herr sprach zu Samuel, Samuel gehorcht. Er tut das sein Leben lang. Er hat das Volk gefragt, ob der Geschenke genommen, das Recht gebeugt und so weiter. Und das Volk sichert ihn nicht, dass er das nicht getan hat. Aber gleichzeitig Samuels Söhne hat er eingesetzt und diese Söhne beugen das Recht und nehmen Geschenke und so weiter. Das ist seine Schwäche. Auch die Schwäche Eli. Genau das Problematik geht weiter. Aber jetzt ist ein König da. Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe? Samuel ist treu. Und als ein wahrer Prophet, er vertritt Gott, das Volk gegenüber. Und das Volk, jetzt vertreten durch den König, der Richterzeit ist vorbei, er vertritt dieses König Gott gegenüber. Und jetzt Gott sagt, es ist genug. Er ist verworfen, habe nicht mehr mit ihm zu tun. Er ist nicht mein Vertreter. Und das ist natürlich eine sehr zentrale Frage für uns, politische Frage. Wir geben zu Gott, was Gott gehört, wie Paulus uns sagt, und zu den Kaiser, was den Kaiser gehört. Es war aber sehr verhängnisvoll im Dritten Reich, dass viele gute Leute den Eid auf Hitler geschworen haben. Und auch wenn Hitler Göttliches verlangt, das bedeutet unsere Seele, und gegen Gottes eigene Volk vorging, sie haben sich gesetzlich gebunden wegen ihrer Eid und Gehorsam. Preußische Gut, unter vier von denen war preußische Offizier, unter die evangelische, das ist hochzuhalten, aber falsch. Denn der einzige Weg gegen Hitler war, ihn zu ermorden. Das hat ein einfacher Arbeiter gewusst, der versucht das zu tun. Wenn Hitler ermordet werden, könnte das alles nicht passieren, was passiert ist. Es gibt ein Seil zu töten, um tausendfache und millionenfache Leben zu retten und das Gewissen dieses Volk zu retten. Es gibt diese Zeit und das hat Stauffenberg gewusst, das hat Gödel gewusst und das hat die Aufstand der 20. Juli gewusst und das ist biblisches Denken. Es gibt ein Zeit der Aufstand, ein Zeit, wo man sagt, nicht mehr. Und hier ist es gesagt in eine andere Art, er ist verworfen, er geht seinen eigenen Weg, du vertrittst ihn nicht mehr, weil er vertritt nicht das Volk. Wie ich gestern gesagt habe, manchmal muss man zwischen zwei Übel wählen. Was passiert ist im Dritten Reich ohne Adolf Hitler, könnte nie passieren. Hitler war der treibende Kraft von Anfang an. Wenn Hitler ermordet wäre, könnte das nicht in diesem Sinn weitergehen. Hitler war ein charismatischer Übelgestalt. Ein satanische Gestalt. Bonhoeffer nennt ihn der Satan. Und da müssen wir Entscheidungen machen, um unsere eigene Seele zu retten. Und nicht unsere Hände in Unschuld waschen und sagen, ja, ich werde kein Blut auf meine Hände bringen. Er hat millionenfache Blut und das Gewissen Deutschland verschmutzt. 1000 Jahre, wie das steht, das Reich, 1000-jährige Reich. Aber er war nicht umgebracht und es war vielleicht auch gut. Denn wenn Hitler umgebracht wäre, dann wäre die alte Mythos, stab in the back, sagt man, wie bei dem Ersten Weltkrieg, ja, nicht wahr? Hier, da in der Rücken, das darf ich tun, weil er Gat heißt und das ist der Hauptstadt der Philister, ja? Ja, ja. Ja, in der Rücken da, ja. Und dann kann man der Schuld nicht gegen Hitler, sondern gegen die Leute, die ihn umbringen. Und es war vielleicht gut, dass Hitler bis zu Ende gekämpft, wenn er längst aufhören, jeder vernünftige Politiker, wenn er seine Hauptarmee verliert, ist der Krieg zu Ende. Und dann ruft er zum totalen Krieg. Ich glaube, dass Hitlers Fanatizismus, Rechtsradikalismus in Deutschland für ein und alle Mal ausgerötet hat. Was man als diese kleinen rechtsradikalen Leute sind nicht ernst zu nehmen. Der Übel ist böse. So, es war vielleicht Gottes Willen letzten Endes, dass das nicht passiert ist. Hm? Das kann man so oder so sehen. Hm? Trotzdem, ich sage, wenn ich in die Lage wäre, aber ich bin kein guter Schießer. Ich bin eher wie der, als Jesus verhaftet ist. Petrus, der haut auf die falsche Person und dann haut der Ohr ab, ja? Ich bin kein Guter in dieser Sache. Jaffin redet stärker, als er tut. Das kennt meine Frau und mein Dackel.
Ja. Hä? Was? Mich ja zu Hilfe nehmen können.
Ja, ja, ja. Bringen Sie mich nicht zu lachen, dann hust ich. Der bringt mich immer zu lachen. Ja, das ist gut. Ja, ja. Fülle dein Horn mit Öl. Horn, Zeichen, das ist die Posaunenhorn, der Witterhorn. Zeichen von Kraft. Öl, Einsalbung. Wie die Hörner am Altar, Zeichen von Kraft, Gottes Kraft. Mit Öl. Und geh hin, ich will dich senden zu den Bethlehemiten Isai. Bethlehem. Warum Bethlehem? Weil Davids Ort ist Bethlehem und Jesus wird in Bethlehem geboren. Abseits von der Macht. Ein kleiner Stadt, Ephrata, die kleine Juwele. Aber das ist ständig der Fall, dass wenn Gott Rettung bringt, er bringt das nicht von Berlin oder von Jerusalem, sondern abseits. Schauen Sie die Makkabäer. Die leben total abseits. Wo ist die Frömmigkeit heute am stärksten? Ich kann sagen, ich gehe Land auf und ab. Und sicherlich nicht in der Ruhrgebiet. Und sicherlich nicht in Berlin. Eher in Schwarzwald. Hm? Abseits. Und da ist, wo die Glaube länger hält und sich erneuert. Die Großstädte nicht. Die Bethlehemite Esai, denn unter seinen Söhnen hat mir einen zu König ersehen. Na, schau nach die Lage von Samuel. Er hat keine Ahnung, wer das ist. Wenn Gott uns führt, wissen wir, wo das hinführt? Heute hat jemand mich gefragt über den Antichrist und so weiter. Meine Antwort, ich habe keine Ahnung, Gott wird das tun. Wie und wann er will, ich spekuliere nicht. Ich weiß nur im Rückblick, dass der Herr mich immer wieder neue Wege gezeigt hat. Auch ein neues Verständnis von seiner Schrift. Das bedeutet, wir sollen ausgeliefert dem Herrn. Sein Wort. Frömmigkeit ist die Entschluss, die Abhängigkeit vom Herrn als Glück zu bezeichnen. Nicht zu versuchen, der Herr abhängig zu machen, auf unsere Spekulation, auf unser Verständnis von Heiliger Geist. Frömmigkeit bedeutet Grundbescheidenheit. Deswegen hat Luther sein schönstes Buch über Maria geschrieben. Die einfache Magd, der bereit ist, das zu tun, ohne Wanns und Aber, was der Herr will. Das ist, was der Herr von uns haben will. Das läuft durch alle diese Texte. Das ist ein gesamtbiblisches, zentrales Thema. Der Herr geht voran. Der Herr zeigt Wege. Und wir dürfen das nicht forcieren. Die Moment, wenn wir forcieren, und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, und ich sehe diese Gefahr, dann können wir sehr leicht zu weit gehen. Luther hat forciert gegen die Juden am Ende seines Lebens. Und die Juden haben sich nicht bekehrt und Luther hat eine schreckliche antisemitische Schrift wegen dieser Forziertheit. Augustin gegen die Sekten im Nahost und wir haben deswegen die Nahost verloren zu Islam. Das ist die große Gefahr, die Eiferer. In Eifern für den Herrn, dass wir zu weit gehen und dass wir verwechseln unser Eifer mit Gottes Wille. Deswegen brauchen wir ständig aus Liebe, aus Gebet auf den Schrift immer wieder neu zu fragen, was der Herr will. Wir haben ein Zweigespann in unserer Kirche. Das heißt Petrus und Johannes. Und natürlich der schweigende Schwabe, das ist Jakobus. Ich nenne ihn der schweigende Schwabe. Er sagt nicht viel und das sind die Schwaben, die schweigen und das ist eine gute Eigenschaft. Der ist immer dabei, aber er sagt fast nie was. Petrus ist der Eiferer, Johannes ist der Liebende. Und jeder Eiferer braucht ein Liebender zur Seite. Das ist meine Frau, sie ist meine Johannes. Sie ist der, der mich in Gewissen redet und sagt, David, du bist zu weit gegangen. David, so und? Wir brauchen, wenn wir Eifernde sind, unser Johannes ist. Und wenn wir ruhig sind und still und schweigen, wir brauchen im Gebet der Weg zu sprechen, wenn wir sprechen sollen. Unsere eigene Stärke trägt immer die eigene Schwäche. Das ist biblische Psychologie. Der Eiferer trägt das Gefahr, dass er zu weit gehen kann. Er kann verletzend sein. Er kann Dinge sagen, wo er nicht gut einschlafen kann. Vor allem, wenn seine Frau ihn aufmerksam nachher macht. Ja, das ist eines. Ja, und die Gefahr der Johannes ist, dass sie nicht reden, wenn sie reden müssen. Das ist eine wunderbare Gabe, zuzuhören. Wir Juden brauchen das, denn wir reden immer alle auf einmal. Aber die Johannesens brauchen die Eifer der Petruses, denen wach zu halten, geistlich wach zu halten. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Die Gewalttätigkeit Saul ist hier sehr deutlich vorgedeutet, was wir erleben später mit David. Saul weiß, dass er verworfen ist und er kann das nicht ertragen. Und er kämpft dagegen und das macht ihn geisteskrank. Saul ist sicherlich geisteskrank und er ist gewalttätig und unbeherrscht. Und es kam plötzlich über ihn. Und Samuel hat Angst, er ist ein alter Mann, er hat keine Waffen. Saul wird erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm ein junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Sie glauben, das ist eine Notlüge oder sie glauben, er sagt nicht die ganze Wahrheit. Beide Aussagen sind falsch. Das ist die Wahrheit. Denn was bedeutet Opfer? Opfer bedeutet die Anerkennung Gottes Herrschaft über mich und alles, was lebt und regt. Und die Annahme, die Gemeinschaft, welche der Herr, der Gott Israel, uns gegeben hat. Und um das geht es mal, die Einsalbung der König. Ist nur eine tiefe Deutung, was Einsalbung ist. Die Anerkennung Gottes Herrschaft über ganz Israel, ein neuer König, der Gott gewählt hat. Und die Annahme, die Gemeinschaft, die den Herrn uns gegeben hat. Und so ist das, dass Gott sein Weg mit David. Einen Weg, wie ich in meinem ersten Vortrag sagte, einen Weg bis zu Jesus Christus, der Sohn David. David begeht Ehebruch und Mord auf die Höhe seiner Macht. Das ist die große Gefahr. Nicht unten, sondern oben zu sein. Hybris. Die Chronikendarstellung von David ohne Ehebruch und Mord, ein idealisierter König Israel und Jesus von Nazareth, der Sohn David, der diese zwei Gebote in der Bergpredigt auslegt. Deswegen Ehebruch und Mord. Der lebt ohne Hass und Begier. In Geist. Das ist eine gesamtbiblische Linie. Der Weg zu der wahre König. Und der wahre König ist Gott selber. Und das ist sehr wichtig für uns. Um unser Verständnis, die Messianität Jesu. Denn das ist eine Gesamtlinie. Gott ist König in Israel. Und Jesus starb als König der Juden. Inri. Und das ist diese gesamte Linie über Chroniken, über Bergpredigt hin zu Christus und sein Kreuz. Es ist ein Zeugnis, seine Messianität. Das Alte Testament wimmelt mit dieser Weg, die dann erfüllt wird im Neuen Testament, am Kreuz vor allem. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbest, den ich dir nennen werde. Samuel hat keine Ahnung. Wir sind ausgeliefert Gottes Gnade. Und er wird ein Narr aus sich machen. Der große Priester, Richter und Prophet. Er macht ein Narr aus sich. Er geht auf die falsche Person mit die falschen Vorstellungen. Bitte habe keine Angst, Narr zu werden. Shakespeare hat wohl verstanden, dass die klugsten Menschen im Reich, die die Wahrheit sagen, ist immer der Narr. Dostoevsky hat gesagt, es sind die Narren Gottes, die die Wahrheit sagen. Und die Menschen, die immer mit Angst leben, mit Furcht, vielleicht mache ich einen Fehler, die erreichen nie was im Sinne Gottes. Die leben nicht. Die leben gesetzlich und mit Scheu. Ich kenne eine Mutter von einer, der im Sommerlager mit mir ging, Sadowski hieß der. Diese Mutter war so ängstlich, dass sie Fehler machte. Und das ist das Dummste, was man machen. Selbstverständlich machen wir Fehler. Fragen Sie Ihr Kinder. Sie werden denen das deutlich sagen, dass sie Fehler gemacht haben. Wer hat je seine Kinder richtig erzogen? Niemand. Aber man muss tun. Und im Moment, wenn man fängt an, die Sicherbücher zu lesen und alles zu erziehen, wie man gelernt hat, dann geht man die schlimmste Weg. Denn die Kinder merken, es ist nicht meine Mutter und Vater, sondern irgendein Buch, der mich erzieht. Und die psychologischen Wahrheiten, sogenannte Wahrheiten über Kindererziehung, enden sich jede 5 bis 10 Jahre. Und dann hört man von den Psychologen, ja, das ist überholt, so machen wir das nicht mehr. Die sind unsere Kinder und wir sind da, denen zu erziehen, mit Liebe und mit Grenze, mit Gesetz und mit Evangelium. Und selbstverständlich machen wir Fehler. Und wer nur im Angst für Fehler macht, der ist halt kein richtiger Mensch, ja? Der ist nur ein Angsttier, ja? Angsthase, sagt man, ja. Ich weiß nicht, ob die Hasen so ängstlich sind, ja. Ja. Samuel tat, wie ihn der Herr gesagt hatte. Er tut das Richtige. Er gehorcht. Er hat keine Ahnung. Nur, es geht über eine dieser Söhne. Wer ist der Erbe in Israel? Der älteste Sohn. Selbstverständlich. Und deswegen, Samuel ist beeindruckt, weil er der älteste Sohn, er muss der Erbe sein und der ist der Stärkste. Ich sage euch eines. Biblische Judentum ist kein gesetzliches Judentum. Biblische Judentum ist anteilgesetzlich. Es ist später in die Auseinandersetzung mit Judenchristen wie Paulus, dass Talmud biblische Judentum überwindet und macht so ein Gesetzesglaube. Schauen Sie, die wichtigste Feiertag in Israel, Yom Kippur, das ist mein Geburtstag. Meine Mutter war sehr glücklich, dass ich Yom Kippur geboren, denn sie braucht, die dürfte essen. Sonst muss man fasten, wenn man ein Kind kriegt, ja. Dazu habe ich aber Gallensteine hinterlassen, ja. Das war die andere Seite von mir, ja. Zu Yom Kippur, jeder Jude betet, alle meine Gesetzeswerke kann mir nicht weiterhelfen. Ich bin so verloren. Ich bin total abhängig auf deine Gnade. Die unerkannte Schuld, Chata, das ist Evangelium ohne die Evangeliumsbringer. Lesen Sie Hebräerbrief hier. Die Bezug von das zu Jesu Kreuz. Es ist, wenn Israel innerlich gespalten ist, wegen die Judenchristen und die Juden, dass die Juden ihre mündliche Tora, die dann fixiert wird in Mishnah und Talmud, das dauert 1000 Jahre, dieser ganze Prozess, dass diese jüdische Gelehrte sich abgrenzen von den Judenchristen durch Gesetzlichkeit. Das ist aber nicht biblische Judentum. Heute Talmud-Tora-Schule, der Talmud, der sogenannte mündliche Gesetz, legt Tora, das schriftliche Gesetz, aus. Und Talmud ist Menschenwerk. Zu zeigen, wie Menschenwerk es ist, der größte Rabbi dieser Zeit, Rabbi Akiba im 2. Jahrhundert, hat offiziell proklamiert, dass Bar Kochba, ein waschechter Heide, nur jüdischer Blut, in seinen Methoden so heidnisch wie möglich, dass er der Messias und Befreier Israel ist. Und stürzte Israel in ungeheuerliche Unheil. Und er gilt bis heute als einer der größten Rabbi in die Geschichte Israel. Denn der Messias war vorher da. Jesus von Nazareth. Sie müssen lernen, das biblische Judentum, Jesus Selbstverständnis, nicht gesetzlich ist. Und Samuel lernt das sehr deutlich hier. wer von die ältesten Söhne erben im Alten Testament. Schauen Sie die großen Gestalten, ob David. Schauen Sie die ganze Reihe nach David und Josef und Mose und alles. Jakob, die sind nie der älteste Sohn. Das ist Beweis dafür, dass Judentum kein Gesetzesglaube ist. Und Jesu, absolut in dieser Tradition. Er lässt sich von dem Gesetz verfluchen. Verflucht ist der, der am Holze hängt. 5. Mose 21, 23. Das Gesetz hat anscheinend das letzte Wort gesprochen, und zwar die wichtigste Teil, Deuteronomien, die 5. Buch Mose, die Zusammenfassung des Gesetzes Mose, als wenn Jesus allein zitiert, gegen Satan, dreimal. Die hat eine Gewichtung mehr als jeder andere Buch der Bibel. Und Jesus lässt sich von Gesetz verfluchen. Warum? Übernahm die Verfluchung der unerfüllbaren Bergpredigt, die Verlangen nach Vollkommenheit, für uns an unsere Stelle. Das bedeutet das Gericht Gottes. Schauen wir weiter. Samuel tat, wie ihn der Herr gesagt hat, und kam nach Bethlehem. Da entsetzte sich die Älteste der Stadt. Ja, das ist nicht gerade, was wir wollen. Oder? Ich freue mich, wenn die Leute sich entsetzen über mein Predigt. Das bedeutet, ich habe mit einer gewissen Vollmacht gepredigt. Ein Freund von mir, der eine Weckung erlebt, hat gesagt, David, wenn du vollmächtig predigst, dann werden Leute entsetzt und rausgehen. Nächster Vortrag habe ich sehr stark, glaube ich, gepredigt und eine Frau stand auf und ging raus. Und dann habe ich zu dem Publikum gesagt, schauen Sie, ich müsste mit Vollmacht gepredigt sein, die Frau ist entsetzt. Aber sie ging nur auf den Klo und kommt 5 Minuten später zurück, ja. Das war nicht so gut, ja, was man alles erlebt, ja. Öfters ist es notwendig, die Gemeinde zu schockieren, dass sie fängt an zu verstehen, um was es geht. Ich habe zum Beispiel meine Gemeinde schockiert, als bei die Beichte im Abendmahl und die Einsetzung Worte ging ich von der Altar runter, mitten unter die Gemeinde, schaute den Kreuz an und hat die Beichtworte und die Einsetzungsworte, um zu zeigen, ich bin kein Mittler Gottes. Das ist katholische Auffassung, der Priester eingesetzt als Vermittler. Sondern Christus macht das alles und ich bin ein Sündiger unter Sündiger. Und wenn ich da stehe, ein paar Stufe höher als die anderen in Bayern, ist es mindestens 3 oder 4, in Württemberg vielleicht nur 2, ja, man gewinnt den Eindruck, ich vermittle diese Heil als eingesetzter Priester. Und das hat natürlich die Gemeinde schockiert und ist eine sehr gute Gemeinde und sie fingen an zu denken, was tut er? Und im Moment, wenn ich drehe mich um und schaue den Kreuz, wo ist das? Schau den Kreuz irgendwo her, ja, vielleicht hinter dem Vorhang, ja? Ja, und schau den Kreuz an. Dann merkte, okay, das ist richtig, okay. Und dann merkten sie, ich bin eine von ihnen. Ich bin keine Vermittler. Und das hat schockiert. Es war total neu in Württemberg, kann ich euch sagen. Aber es hat Wirkung gehabt. Wir müssen uns trauen, Dinge zu sagen, die manchmal sogar verletzend sein kann, die manchmal schockierend sein kann. Lesen Sie Martin Luthers Leben und wie er von Heiligen Geist die alles mögliche Dinge sagte, die Menschen schockiert. Man tut das nicht, um die Menschen zu schockieren, sondern man tut das in Gebet, in Führung von dem Herrn, mit einem tiefer theologischen und seelsorgerlichen Hintergrund. Samuel tat, wie ihn der Herr gesagt hat, und kam nach Bethlehem. Da entsetzte sich die Älteste der Stadt. Die denken, jetzt kommt der große Gottesmann. Was bedeutet das, wenn der große Gottesmann kommt? Gericht. Das ist eine deutliche Möglichkeit. Das hat Samuel erlebt am Anfang. Über Eli und seine Kinder, als Gott zu ihm sprach. Niemand weiß, wenn Gott seine Gesandte als Prophet und Priester schickt, was sein Botschaft sein wird. Deswegen die Einbruch von Engel oder prophetische Aussage in dieser Art. Fast immer kommt dann, fürchte dich nicht. In das Gottesfurcht, in die Erkenntnis sein Macht uns zu richten, ist der Weg geöffnet zu seiner Liebe. Und wer nur predigt die Liebe Gottes, als ob Gott Liebe ist, predigt seine Gemeinde ins Gericht. Für Gott ist nicht nur Liebe. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Und wer predigt Gericht, der weiß nicht von die Liebe Christi. Wissen Sie, wer der größte Gerichtprediger war? John Knox in Schottland. Der berühmte Werk, weißt du was von John Knox? Bitte Hände zeigen. Die berühmte kalvinistische Prediger. Er hat eine sehr gute Beziehung zu seinem Wesen. Denn das war sehr wichtig. Er hat gesagt, liebe Gemeinde, wenn ihr nicht bekehrt zu Jesus Christus, er kommt in die Hölle. Es wird brennen, es wird heiß sein. Dann sagt er zu dem Mesner, Holz drauf. 16. Jahrhundert, Holz. 25 Grad in die Kirche. Ihr werdet verbrennen da, wenn ihr nicht bekehrt, ihr seid verloren. Noch mehr Holz. Bis 40 Grad in die Kirche. Alle sind in Schweiß verwandelt. Ja, und er auch. Und die Gemeinde glaubt, dass sie tatsächlich in der Höhle jetzt sind. Ja, das ist nicht, was wir predigen wollen. Wir wollen ein vollständiges Gottesverständnis predigen. Der Allmächtige, der Richtende, der Barmherzige, der Liebende, der Weise, der Herr der Geschichte. Alles das, aber nicht nur Liebe. Es gibt keine Stelle in der Bibel, der sagt, Gott ist nur Liebe. Er steht, er ist Liebe. Er ist Johannesbrief. Nicht, dass er nur Liebe ist. Und so wird heute geschwätzt. Und deswegen haben wir die Püpplein in die Krippe und ein Gott, der endgöttlich geworden ist. Ein Gott, wie wir haben wollen. Aber wir haben keine Ahnung, was gut für uns ist. Denn wir brauchen einen Gott, der gerecht ist. Und einen Gott, der Gericht. Und einen Gott, der Gerechtigkeit. Und wenn wir das nicht haben, dann sind wir alle verloren. Und ein Gott, der wiederkommt mit Macht und Vollmacht. Und so bei die Kirchentag 68 in Stuttgart, ein Bultmann, Schüler, ein Professor hat gesagt, Jesus kommt nicht wieder. Und alle klatschen den ewigen Tod. Das sind wie die fünf Jungfrauen, die keine Öl gehabt haben, weil sie erwarten nicht der Wiederkunft Jesu. Die bleiben draußen für die Türe. Gott ist ernst zu nehmen, aber auch Gott will viel lieber gnädig sein als richten. Aber die haben Angst und mit vollem Recht. Bedeutet dein Kommen heil. Die wissen, hier ist der Gottesmann. Die haben ihnen ein gutes Zeugnis gegeben, dass er recht nicht gebeugt haben, dass er kein Geschenk genommen und so weiter. Er sprach, ja, es bedeutet heil. Und das weiß er, es wird heil bedeuten. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Das bedeutet, die Herrschaft Gott zu anerkennen, über alles, was lebt und regt, und die Gemeinschaft anzunehmen, welche der Herr uns gegeben hat. Und das geht über die Vermittler der König. Er als Vermittler von Priester und Prophet und dann David. Heiligt euch und kommt mit mir zu Opfern. Das ist ein schwerer Text zu wissen, denn heiligen meistens bedeutet Enthaltsamkeit von Geschlechtsverkehr, unter anderem, das ist eine sehr kurze Zeit, ich weiß nicht wie, das weiß man nicht genau. Vielleicht hat es mit Waschungen hier zu tun, denn es gibt viele Texte im Alten Testament, wo Waschungen eine Vorbereitung, sich zu reinigen, sinnbildlich für das Herrn Wort. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zur Opfer. Ich nehme es an, das war Waschungen und Segnungen. Als sie nun kamen, sah er den Eliab. Der alte Samuel. Und das ist eine Schwäche, die wir alle haben. Alte Leute vielleicht legen viel größere Werte auf, was sie nicht haben. Und das ist physische Kraft, nicht wahr? Das beeindruckt uns. Samuel schaut ihn an, dieser Eliab, und er ist der Älteste, und er ist groß, wie Saul. Aber das sollte er gewusst haben bei Saul. Bitte. Wir sind alle von unseren Augen verleitet. Wie viele Frauen, ich fange mit den Frauen an, dann komme ich zu den Männern. Wie viele Frauen kennen wir in unseren Frauenkreisen, die starke Männer aus der Sportverein heiraten, stark und männlich, und die versprechen, dass sie die Frau in ihrer Glaubenssache nicht stören. Und mit der Zeit gehen sie nicht mit, und die Frau ist für die Lage gestellt, entweder Frieden mit meinem Mann zu haben und nicht in die Kirche und den Frauenkreis zu gehen oder hinzugehen und ein Ärgernis für ihn. Und viele die Frauen gehen der Falsche weg, weil sie die Falschentscheidung gemacht haben. Und sie kriegen die Früchte dieser Falschentscheidung. Wie viele Männer verleitet sind von der Schönheit der Frau ist noch eine Geschichte in sich. Es gibt schöne Frauen, die auch eine schöne Seele haben. Ich glaube, meine Frau gehört dazu. Ja, aber sie ist nicht glücklich, dass sie heute Abend hier ist, ja. Ich habe sie gewarnt, nicht zu kommen. Ja, ja, ja. Aber es gibt viel schöne Frauen, wo die Schönheit nur Oberflächlichkeit ist. Und was dahinter steckt, ist gar nichts außer Eitelkeit. Die Fehler, die beide Geschlechter machen, weil wir von unseren Augen verleitet werden. Das ist ein Problem. Der Seher sieht tiefer. Der Seher, die Ohr sind der Prophet, die Ohrdeutung. Der Seher sieht tiefer, bis ins Geist, bis ins Seele hinein. Ich habe einen Vetter, der gestorben ist durch einen Unfall, Flugzeugunfall. Er war der konservativste Mensch, den ich je gesehen habe. Wenn er einen Anzug kaufte, ging er in jedes Geschäft in sein Teil von New York und probiert alles und dann kauft er gar nichts. Und man hat gedacht, seine Mutter hat gedacht, David, so hieß er auch, David wird nie eine Frau finden. Mit dieser Art so, mit Kleider umzugehen, wie wird es dann mit der Frau? Und eines Tages traf er eine Frau bei einer Treffung, Sozialtreffung, und nach 5 Minuten guckte er die Frau an und sagt, du wirst meine Frau sein, ich habe auf dich immer gewartet. Die Frau ist fast durch den Boden gefallen, nach 5 Minuten, er hat recht und die haben eine sehr gute Ehe. Die Frau hat mit der Zeit eingesehen, dass das Richtige bei meiner Frau. Ich musste meine Frau sagen, ich habe meine Frau gesagt, Rosemarie, ich bin der richtige Mann für dich, ja. Deswegen wirst du mich heiraten und wirst glücklich sein. Und ich glaube, sie hat mich 35 Jahre bis jetzt ertragen, dass ich das Richtige gesagt habe, auch wenn ich ein schwerer Brocken bin. Ja. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, eine sehr harte Aussage. Ich habe ihn verworfen, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Vorsicht für unsere eigene Eitelkeit. Gott sieht uns ganz anders, als wie wir uns selbst sehen wollen. Er sieht durch uns, in uns. Und das wird er ins Gericht alles zeigen. Und ihn beeindruckt weder unser Aussehen, noch unsere Selbstwichtigkeit, noch unsere Werke, noch die Gaben, die er uns gibt. Was will Gott? Er will Gehorsam. Das hat überhaupt nicht mit Intelligenz zu tun. Es gibt dieses schöne Lied, es ist niemand zu groß und niemand zu klein, niemand zu klug und niemand zu dumm, das ich immer singen lassen, wenn die Älteste von der Pfeifer-Familie in die Kirche kommt, der wäre über 2 Meter groß, und da singen wir immer, es ist niemand zu groß, ja? Interessant, wer Gott erwählt hat. Einfache Fische, aber dann ein Genie, Paulus. Beides. Und so war das öfters durch die Kirchengeschichte. Einfache, fromme Leute, denn Jesus fühlte sich wohl unter Menschen, die nicht viel aus sich gemacht haben. Aber dann hat er auch Genien gewählt, wie Pascal und Augustin und Tolstoi und solche, und Heisenberg und solche Leute. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht unser Wesen, unser Herz. Herz in der Bibel ist nicht Gefühl. Das ist die romantische Herz. Herz in die Bibel, Diltai hat ein gutes Wort, Wahrnehmung. Gefühle und Verstand. Unser Wesen. Der Herr sieht unser Wesen an. Und er weiß uns und er kennt uns und er sieht uns durch. Und er liebt uns und er ruft uns mit aller unserer Schwäche zu ihm. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Das ist ein richtiger, merkwürdiger Handel. Jeder geht vorbei und keiner ist der Richtige. Und da ließ Isai vorübergehen Schamma. Er aber spricht, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Wissen Sie, warum 7 und warum David der 8. ist? 7 ist die Kraft der Schöpfung. läuft doch die ganze Bibel bis die Verspeisung der 5000 mit 5 Brote und 2 Fische und so weiter. Ständig diese 7. Achte ist der Tag der Beschneidung, der Tag des Leidens. Und er ist hier der 8. Sohn David. Und das ist eine gesamtbiblische Zahl wie 7. 8 Menschen sind errettet bei der Sintflut. Noah, seine 3 Söhne und 3 Schwiegertochter, natürlich seine Frau. David ist der 8. Sohn Isai als der zentrale König. Am 8. Tag werden wir beschnitten sein. Das geht natürlich vor David zurück, bis ins Blut, bis ins Potenz hinein. Jesus ist 2-mal beschnitten. Das weiß Christen nicht. Der erste Mal ist er beschnitten fleischlich am 8. Tag, wie ich und jede Jude. Als Jesus gekreuzigt war, der Vorhang im Tempel wird zerrissen von oben nach unten. Das ist genaue Beschreibung, eine Beschneidung. Sein Schichenah, der Weg zu seiner geistlichen Potenz wird geöffnet, dass diese Potenz in die Weltmission hinausgehen wird. Und ich sage euch eines. In Talmud gibt eine sehr merkwürdige Aussage, ohne Jesu Namen zu nennen, dass kurz vor dem Untergang der Tempel nicht mehr funktioniert hat im Tempel. Der Los ging nicht, die Tor zu Opfer ging nicht, alles funktioniert nicht mehr. Steht in Talmud, kurz vor dem Untergang der Tempel. Warum? Weil Gott nicht mehr im Tempel war. Sein Schichenah war unterwegs in die Weltmission. Nicht nur diese doppelte Beschneidung. Beschneidung zum Kreuz. Es geht um Kreuz. Die wahre Sinn der Beschneidung. Deswegen ist er nicht der 7. Sohn. Das hat mit Schöpfung. Sondern es geht vorwärts hier zum Christus. Christus ist geschrieben über das ganze Alte Testament. Wenn man die richtig liest. Und das ist der Weg, uns in die Bibel zu vertiefen und unser Glauben zu vertiefen. Weil wenn wir sehen, Christus links und rechts und seine Erfüllung, was im Alten Testament ist, das stärkt unser Glaube. Unwahrscheinlich, dass wir nicht ausgeliebt werden, Zeitgeist und Irrlehre und alles Mögliche. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Das bringt eine sehr schwierige Frage. Wie und wann wissen wir, wenn der Heilige Geist zu uns spricht? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Denn wir haben Schwärme heutzutage, die sagen, jetzt ist der Heilige Geist mitten unter uns. Quatsch! So ist das nicht. Ich spüre das. Ja, ich sehe Bilder im Dritten Reich von einer Frau, und das war links und rechts auch bei Männern, die auf den Knie geht für Hitler und sagt, er ist der Retter Deutschland. Ich spüre das. Unsere Gefühle sind ein noch viel gefährlicher Instrument als unser Verstand, Gott zu verstehen, sein Heiliger Geist. Und der Verstand ist überhaupt kein Instrument. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind seine Gedanken und Wege als unsere Gedanken und Wege. Wie wissen wir, wenn der Heilige Geist zu uns spricht? Wenn wir ein Predigt hören und plötzlich der Predigt ist, als ob das mich direkt gesprochen war. Ich habe das erlebt durch Predigen. Plötzlich merkt man, das geht mich an. So erlebte ich in Tübingen, als ich Vikar war. Ein Mann kommt zu mir, in der Sakristei, nach der Kirche und sagt, Herr Pfarrer, diese Predigt hat mein Leben geändert. Das ist Heiliger Geist. Habe gesagt, was hat das getan? Ich bin ein bisschen eitel, ich habe gedacht an manche meiner Einsichten und so. Es war das alles nicht. Es war die einfachste Aussage, die jeder Pfarrer machen könnte. Abraham musste alles hinter ihn lassen. Eine neue Heimat suchen. Und dieser Mann war ein Vertriebener. Und in dem Moment, als er das hört, plötzlich war Gottes Geist in ihn und hat sein Leben geändert. Wir wissen nie, welche Worte es sind, dass andere Menschen treffen. Was uns trifft, das ist nicht so wichtig. Wir müssen getroffen, selbst von Gottes Wort, sonst können wir das nicht predigen. Aber wir wissen nie, wann ein anderer getroffen ist, dass sein Leben tatsächlich geändert ist. versuchen Sie nicht ständig, der Heilige Geist im Griff zu haben. Ich erzähle euch ein Beispiel. Kommt zu meiner Gemeinde eine junge Dame. Und sie wollte wissen, ob sie einen Mann heiraten soll oder nicht. Und das ist Quatsch. Ich kann euch von vorne heran sagen, wer ein Fragezeichen hat, heiratet nicht. Man braucht nicht Gottes Zusage zuerst dazu. Ich ging nicht in die Ehe mit einem Fragezeichen. Ich habe gewusst, das ist der Richtige für mich. Wenn ein Fragezeichen da ist, dann ist es nicht die richtige Person. Und das wissen wir von uns selbst. Aber was hat sie getan? Sie wollte, dass Gott ihr das sagt. So, was tut sie? Sie sucht ein Zeichen. Wenn ich ihn besuche und die Türe aufgemacht ist, der nächste Mal, dann ist die Türe aufgemacht für meine Ehe. Und wenn die... Und wenn die Türe nicht aufgemacht ist, dann ist es nicht die richtige. Die Türe war aufgemacht, sie heiratete, der Mann ist ein paar Jahre später geschieden. Und ich habe ihr gefragt, sie waren öfters bei diesem jungen Mann. War die Türe meistens aufgemacht oder zu? Und sie hat nachgedacht, es war ein bisschen spät. Und sie sagt, es war fast immer aufgemacht. Ich habe gesagt, Gott für ihr Dackel. Ein Dackel aber geht nicht so mit. Ja? Gott für ihr Dackel. Sie haben entschieden, sie wollen ihn heiraten. Sie suchen ein Zeichen, wo sie wissen, dass Gott das sagt. Und das hat mit Gott nichts zu tun. Es gibt viel unter uns, sogenannte Frommen, die wollen immer, dass Gottes Siegel drauf ist, auf was wir haben wollen. Das ist nicht Gott. Und das ist nicht Heiliger Geist, oder?
No.
Nein. Ich erzähle euch, wie ich den Heiligen Geist erlebe. Man erlebt der Heilige Geist sicher doch das Wort ständig. Aber wo der Heilige Geist wirklich mein Leben geändert hat. Bei dieser Gehirnhautblutung, die ich gehabt habe. Nach 2 Vorträge. Und ich sollte ein dritter halten. Und ich war unsicher. Gehe ich nach Hause? Oder bleibe ich? Denn ich will meine Vorträge halten. Ob ich krank bin, ich muss 40 Grad Fieber haben, um das nicht zu tun. Und ich habe gewusst, es ist eine sehr lange Fahrt. Und plötzlich, als ich überlegte hin und her, ohne Gott zu fragen, Gott hat mir gesagt, ein Posaunenchor kommt und spielt, denn er hat seinen Engel befohlen über dich, Mendelssohn. Ich habe sofort zu meiner Frau gesagt, wir müssen sofort nach Hause. Und das hat sehr wahrscheinlich mein Leben gerettet. Das ist eine Sache, wo keine Gesetze gibt. Nur, wenn wir getroffen sind, öfters in einer Art und Weise, wie wir nicht getroffen sein wollen, dann ist das Gottes Wort. Wo wir das nicht wollen. Gottes Wort richtet uns, dass wir aufgerichtet werden mit neuer Kraft, sagt Luther. Seien Sie sehr vorsichtig mit dieser Sache, mit Heiliger Geist. Heiliger Geist ist nicht Gefühl. Und es ist nicht Verstand. Es geht nur durch das Wort. Und die Posaunenchor hat, denen hat sie einen Engel befohlen über dich, Elia. Das war das Wort. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er hat ein Narr aus sich gemacht. Ein Narr Gottes. Er lässt die alle vorbeikommen, guckt die alle an und sagt, es ist nicht denen. Was für ein Schauspiel scheint das zu sein. Er hat gedacht, der Herr hat mir dahin geschickt, es muss hier sein, einer. Ist das alle, was sie da zu bieten haben? Er musste innerlich verzweifelt sein. Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste, der Allerletzte, die erwählt wird in ein gesetzlicher Glaube. Siehe, er hütet die Schafe. Und das ist ein gesamtbiblisches Thema, Hirte und Herde. Ich halte Vorträge zu diesem Thema. Geht durch die ganze Bibel von Abraham und Lot mit seinen Hirten. Geht bis ins Neue Testament, vor allem in 1. Petrusbrief, mit zwei zentralen, das ist ein gesamtbiblisches Thema, mit zwei zentralen Aussagen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, und Johannes 10, Jesu Aussagen, ich bin die gute Hirte, der sein Leben für die Schafe liebt. Das ist ein gesamtbiblisches Thema. Warum? Denn der Schaf kann sich nicht wehren. Und das ist Israel öfters und öfters auch das neue Bund. Ausgeliefert, die Mächte der Welt kann sich nicht wehren. Und die Hirten sind eingesetzt, diese Gemeinde zu schützen. Und die härteste Kritik in der Bibel geht gegen die Hirten, die falschen Hirten. Läuft doch die ganze Prophetie. Hesekiel 34, Jeremia 23, Zacharia 11, Malachi, immer wieder die Hirten versagen. Und es gibt ein dreifache Versagen der Hirte. Einer hat mir heute gefragt, ist die katholische Kirche der Antichrist? Ist das der Weg der Antichrist? Ich habe gesagt, eher die evangelische. Und wissen Sie warum? Es gibt ein dreifache Versagen an Gott. Die Synagoge an Jesu, die katholische Kirche an Luther und das Evangelium und das evangelische Kirche an das Wort Gottes. Die beugt das Wort. Nicht alle, wir haben Gott sei Dank gläubige Pfarrer. Das Problem liegt bei uns, nicht bei den alten Problemen, die katholische Kirche. Es ist traurig zu sagen, dass die katholische Kirche heute in viel Hinsicht näher zu der Reformation steht als die EKD. Die haben die Rechtfertigungslehre akzeptiert. Ich kriege Einladungen sogar von Jesuiten, zu katholischen Christen zu sprechen über Jesus im Alten Testament, Jesus als Jude. Ich bin nicht katholisch. Gucken Sie mich nicht an, als ob ich plötzlich... Nein, ich bin sehr evangelisch. Aber sicherlich ist dieses Problem heute nicht die katholische Kirche. Wenn Sie eine Andacht hören im Radio und das biblisch ist, ist das eher evangelisch oder katholisch? Ja, katholisch. Ich war erschreckt. Neulich habe ich ein biblisches Andacht gehört, habe zu meiner Frau gesagt, das ist katholisch, das war evangelisch. Ich war erschreckt. Das erlebt man so selten. Hirte und Herde und die Versagen der Hirten. Und weil die Hirten versagen, kommt Jesu als die gute Hirte wieder. Seine Schafe weiterhin zu weiden. Und das ist ein Thema. Alle möglichen gute Leute in der Bibel waren Hirten. Abel, der erste gute Mensch, nicht wahr? Abraham, Jakob, schauen Sie, Mose, schauen Sie die Liste, David. Hirten, Vermittler in diesem Sinn zu Jesus Christus, der endgültige Hirte und der wiederkommende Hirte. Er hütete Schafe, da sprach Samuel zu Isai, send hin und lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Er weiß. Das musste sein. Der Herr ließ mich nicht in die Irre. Da sandte er ihn hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Sogar ich als David in dieser Alter war auch bräunlich, mit schönen Augen und guter Gestalt. Leider ist das alles weggenommen, ja? Ich heiße auch David, nicht wahr? Sie wissen, was mein Name bedeutet? David Jaffin, der geliebte Schönheit Gottes. Jetzt haben Sie gesehen, ja? Leider, leider müssen Sie die Bilder, als ich 3 Jahre alt war, dann war ich sehr hübsch. Leider hat es sich geändert in die letzten 57 Jahren, ja. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn der ist. Dann nahm Samuel sein Ölhorn und salbt ihn mitten unter seinen Bruder. Denken Sie, was das ist, der jüngste Knabe, mitten unter alle sein ältester Bruder. Da können Sie vorstellen, hier wird Probleme vorgedeutet, die dann mit Saul geben wird. Was dieser kleine Knirps soll über uns herrschen? Wo geht diese Thema? Ein kleiner Knirps, die über uns herrschen soll. Wer hat diese Träume, dass er herrschen wird über seine Eltern und Josef? Und das ist eine Thema hier, eine gesamtbiblische Thema, Josef. Und der Geist des Herrn geriet über David von den Tag an und weiterhin. Samuel aber mag sich auf und ging nach Rama. Seine Arbeit ist zu Ende, aber ist immer wieder neu gerufen. Das bedeutet, Ruhestand haben wir nur in Gottes Himmelreich. Wir wissen niemals, wann wir nochmal berufen werden. Für unsere Kinder und Enkelkinder zu beten, für bestimmte Menschen in Not, Trost zu bringen und so weiter und so weiter. Der endgültige Ruhestand kommt nur in Gottes Himmelreich. Amen, wir beten. Bitte erheben Sie sich, das können wir auch ein bisschen... Ja, das ist erlaubt, oder? Ja, das kann man auch. Nicht knien hier, das tun die Katholiken, aber erheben dürfen wir, ja. Ja, Herr Jesus, du bist unser richtiger Hirte. Du hast dein Leben für uns, deine wehrlose Schafe gegeben. Denn wir sind wehrlos gegen Leiden und Tod und wehrlos gegen Satan. Wir danken dir, dass du vorangehst als unser guter Hirte auf unserer Lebensbahn. Und du weidest uns durch deinen Heiligen Geist, dein Wort. Und wir bitten für alle, die hier sind, halt du dein segnende Hände über uns alle. Gib uns neue Kraft, neue Führung, neue Zuversicht und lass uns niemals das Ziel weg von Augen zu fallen. Du wartest für die verlorenen Söhne und Tochter mit offenen Händen, uns in dein Reich zu empfangen. Dafür loben wir dich und preisen wir dich. Wir haben es nicht verdient. Du hast es am Kreuz für uns verdient. Amen. Wir beten miteinander. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er segne euren Leib, eure Seele, euren Ausgang, euren Eingang. Von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen und auf Wiedersehen.